Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Hi. Ich freue mich, dass wir weitermachen. Wir sind ja bei Pessach stehen geblieben und ja, wir haben ein bisschen geruht und war eine ganz schön intensive Zeit. Wie gesagt, wir hatten ja dann nach Pessach gesagt, komm, das nächste Fest, das Fest der ungesäuerten Brote mit dem Erstlingsfest und dann eine 50-Tages-Periode und Zeit bis zu Shavuot. Ja, und in der empfinden wir, leben wir auch gerade, sind wir gerade ganz praktisch nach dem hebräischen Kalender. Und es ist total spannend, wenn wir uns in der Zeit mal anschauen, was in der Schrift alles dort geschieht, weil das, finde ich, wie ein Spiegel ist für etwas, wo ihr auch sicherlich was für euch sehen könnt, was gerade nach Gottes Zeitplan, nach dem Plan des Vaters in seinem Weltengeschehen gerade zeitlich dran ist. Das ist wirklich klasse. Und deswegen schauen wir uns mal die Ereignisse an, was nach diesem Auszug nach Ägypten also passiert ist. Ja. Also sie gingen durch das Rote Meer, die Wassertaufe, ja, die Taufe, das ist Neue. Sie sind abgewaschen von dem Feind. Der Feind ist hinter ihnen ertrunken und jetzt wird erstmal gesungen. Das Schilfmeerlied hier. Das Lied des Mosche, gesungen, gepriesen, getanzt. Man fühlt sich erfrischt, erneuert. Man ist in einem neuen Leben drin. Man feiert Jahwe als den Kriegsheld. Der Herr ist ein Kriegsheld. Jahwe ist sein Name. Er hat die Streitmacht vernichtet. Er hat uns herausgeführt mit starkem Arm. Halleluja. Das ist dieses Lobpreislied. Das ist das Erste, was dann erstmal in der Wüste kommt. Ja? Und das ist total schön. Aber, ups. Man müsste meinen, jetzt fängt ein Hammerleben an, ja, und jetzt ist alles easy. Aber ganz anders kommt's, denn sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara und das Volk murrte gegen Mosche. Was sollen wir trinken? Und jetzt kommt natürlich von mir, ich bin ja neutestamentlich geisterfüllter Mann, wie können die nur murren, weil sie Jesus nicht kennen und so. Aber ich, wenn ich solche Kommentare höre, sage ich immer, ey, Vorsicht, diese Bilder, diese Herzen sind da, um uns zu warnen, denn uns kann es genauso passieren. Wir können bitter werden, wenn der Herr uns prüft, denn das sind alles Prüfungen. Wir lesen hier weiter. Was sollen wir trinken? Und da schrie er zum Herrn und es warf ein Stück Holz ins Wasser und das Wasser wurde süß, denn dort legte er Ordnung und Recht fürs Fest und dort prüfte er es. Wir kommen in Prüfungen. Auch wenn wir wiedergeboren durch die Taufe sind, es kommen Prüfungen, einfach weil der Herr diese Bitterkeit ja, aus unseren Herzen hinausnehmen will. Er will uns nicht nur aus dem örtlichen Ägypten rausholen, sondern er will auch das innere Ägypten, die innere Gefangenschaft, das innere Unfreie, das innere süß machen. Und wie geht es? Durch das Holz. Das Holz ist ein Bild für das Kreuz. Indem wir auf den Herrn schauen, der gekreuzigt wurde, der König, der unschuldig war, der rein war, der alles Bitterkeit auf sich genommen hat, der das nicht verdient hatte und wir, die wir auch durch unsere Handlungen, Worte und unser eigenes Fehltreten uns oft verstricken und nur das auch vielleicht ernten, was wir manchmal sehen, wir dürfen auf das Kreuz schauen und uns so süßes Wasser vom Himmel wieder bringen lassen. Also, wisst ihr, diese Bilder sind mehr als nur zu zeigen, was war. Es spiegelt jetzt unser Herz wieder. Genauso das nächste mit Kapitel 16, Wachteln und Manna. Dort geht es um Fleisch. Wir haben Hunger. Und dann, obacht, dass wir diesen Hunger vielleicht aushalten und diese Prüfung, die dann kommt, aushalten, ja, weil der Herr uns in diesem Moment vielleicht einfach sagt, wir sollen einfach darauf achten, was er tut. Ja, und hier auch wieder, und dort prüfte er es, und sie sollen nur das sammeln, was ein Tagesbedarf beinhaltet, ja, aber sie murrten, und der Herr offenbart sich ihnen wieder, und es ist einfach interessant zu sehen. Ja, auch hier geht es auch um den Schabbat, dass sie ihn denn bewahren sollen, denn sie sollen 6 Tage sammeln, nur den Tagesbedarf. Wenn jemand mehr sammelt, ja, das ist wieder dieses Bild von, sie sollen nur das sammeln, was sie am Tag brauchen. Aber der, der mehr sammelt, naja, ich nehme mir doch noch ein bisschen was mit, dass ich vielleicht im Notfall noch was habe. Und es wird ein Wurm. Ja, das, da kommt der Wurm rein. Wir kennen alle, also ich, wenn ich das durchlese mit dem Bewusstsein und mich dort hinein versetze, ich kenne die Gefühle, alle. Und dieses Vertrauen an den Vater, an den Versorger, da geht es darum und auch um den Schabbat. Und ich meine, um den Schabbat, da können wir nochmal eine eigene Session machen, was da, wenn wir darüber reden, dass sie diesen einen Tag, nicht den Sonntag, sondern den Samstag heiligen sollen. Und ich denke auch wir. Aber das ist ein Thema für eine andere Zeit. Das nächste ist wieder Wasser aus dem Felsen, Kapitel 17. Und dort geht es auch wieder, also am Wasser aus dem Felsen, geht es auch wieder aus, um den Durst, um die Nöte, die eigenen Nöte, um das Vergessen von Gottes Wunder und von Versorgung, um Vertrauen in Gott, auch wenn er einen prüft, auch wenn es hart wird, wenn wir uns bitter fühlen, wenn wir durstig, hungrig, wenn wir nicht die Dinge einordnen können, die erstmal nicht uns unseren Tagesbedarf sättigen und unseren Durst stillen. Wie vertrauen wir? Wie sehen wir die Dinge? Und er nimmt dort die Ältesten mit, das ist auch ein Zeugnis, dass er dann dieses Zeugnis vor den Ältesten, die ja dann auch gesetzt sind und wo man eben sie als Repräsentanten hat, als für die nächsten Schafe, die unter den Ältesten sind, dass die dieses Zeugnis sehen und dort vielleicht dann auch mehr Vertrauen in den Herrn haben, um die Schafe zu lehren. Also so, wie ihr seht, das ist einfach auch ein totales Alltagsgeschehen hier. Und das nächste ist der Kampf gegen Amalek. Der erste Kampf, was Israel dann hat, nachdem es befreit wurde vom Herrn. Auch interessant, das schauen wir uns später an. Genauso wie der Besuch bei Jethro. Sind drei starke Bilder nochmal. Der Kampf gegen Amalek, Jethros Besuch und das Einsetzen von den Richtern. Das werden wir noch die nächsten Male machen. Wir werden uns sowieso jetzt in dieser nächsten Zeit mit diesen Ereignissen auseinandersetzen, die jetzt zwischen der Zeit von Pessach, dem Auszug, und Shavuot, dem Pfingstfest ist. Denn was hier im Kapitel 19 kommt, war damals diese Gabe der Tora auf dem Berg Horeb, war das Shavuot, war das Feuer vom Himmel, war das geschriebene Wort Gottes auf den Steintafeln. Und wir wissen, in Jeschuas Zeiten dann war das das Feuer vom Himmel, war es nicht auf dem Horeb, sondern in Jerusalem, im Obergemach, auf Gottes heiligen Berg. Es war die geschriebene Tora in das Herz, nicht mehr auf Steintafeln. Ja. Das ist genau das. Dasselbe Bild, dasselbe Geschehen und genauso auch heilsgeschichtlich entscheidend für uns zu erkennen, was Gott hier am Sinai mit dem Volk Gottes tut. Nämlich, ich sage euch so weit, so viel, er schließt dort mit seinem Volk den Bund, ja, und zwar einen ganz besonderen Bund, nämlich den Bund der Ehe. Und jetzt kommen wir an die herausforderndste Frage wahrscheinlich, die sich in den nächsten Jahren stellen wird: Wer ist die Braut? Ja? Wer ist die Brautgemeinde? Und ich steche mal in das Hornissennest. Die Braut ist Israel. Ja? Und von meiner Sicht her haben wir die Verheißungen der Braut. Genauso wie wir die Verheißungen des Bundes haben, des neuen Bundes. Wir sind zum Glauben an Jeschua gekommen, durch die Prophetie, die über die Joel ausgesprochen hat, dass der Heilige Geist über alles Fleisch ausgegossen werden wird. Und die Botschaft, die wir gehört haben, ist die des Messias, was damals eben von den Jüngern ausging, von Jerusalem über Judäa bis nach Samaria, bis an die Enden der Welt. Und durch den Heiligen Geist, der ausgegossen wurde über alles Fleisch, haben wir die Offenbarung gekriegt, dass wir Sünder sind und wir brauchen ein Atonement, eine Erlösung. Und das geschah eben durch den Mashiach. Und wir sind zu dem heiligen Volk als Fremdlinge hinzugekommen und somit Kinder Gottes geworden, Verheißungen des Mithaber des Bürgerrechts Israels. Und all die Verheißungen dürfen wir, wenn wir im Geist Gottes und in der Fülle des Heiligen Geistes auch die Tiefe dort in ihm bleiben, in Jeschua bleiben, auch die Verheißung der Braut. Aber meines Verständnisses nach hat Gott eine Braut und nicht mehrere. Also es gibt keine Braut und ein Volk. Ja, und das ist ein tiefes Geheimnis und das werden wir uns sicherlich auch in den nächsten Monaten und Jahren anschauen, weil das ist eine Reise, wo ich selber entdecke und auch herausfordernd, aber wunderbar. Und wie gesagt, wir schauen uns jetzt in den nächsten Wochen an, was in dieser Zeit geschieht zwischen Pessach und Shavuot. Cool, ich freue mich. Bis dann. Ciao.